Wie denkst du über die Ehe? Wie über Ehescheidung? Wie über Ehebruch? In Deutschland wird aktuell jede dritte Ehe geschieden und wir leben in einem gesellschaftlichen Umfeld, in dem Ehescheidung und Ehebruch gesellschaftlich weitestgehend akzeptiert sind. Und die moralische Vorstellung, zusammenzubleiben, auch wenn es schwierig ist, ist deutlich geringer als früher. Scheidung wird nicht mehr als persönliches Scheitern angesehen, Ehebruch nicht als Tabu. Und wenn wir in die Medien schauen, wenn wir einen Film oder eine Serie suchen, wo kein Ehebruch oder ja auch keine Scheidung vorkommt, da muss man schon lange, lange suchen. Letzten Sonntag haben wir von Marius die Aussagen von Jesus über das sechste Gebot, du sollst nicht töten, gehört. Und dass wir uns schon vor Gott schuldig machen, wenn wir über einen Bruder oder eine Schwester zornig sind. Wir setzen heute die Predigtreihe über die Bergpredigt fort und kommen zum Abschnitt, in dem Jesus das Thema Ehebruch anspricht. Matthäus 5, die Verse 27 bis 32. Und in ähnlicher Weise spricht Jesus jetzt über das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Wir werden sehen, dass wir uns schon schuldig machen können, lange bevor Ehebruch geschieht. Und dass wir uns auch schuldig machen können, wenn wir Gottes Gebote nicht genau beachten. Jetzt sind einige unter euch, die nicht verheiratet sind, wenn ich in die Reihen schaue. Und vielleicht denkt ihr, ja, Ehe ist jetzt gar nicht für mich so das Thema. Ich möchte Mut machen, dass der Text auch für euch ist, aus drei Dingen. Erstens, werdet ihr vielleicht noch heiraten. Zweitens, kennen wir alle Menschen, die verheiratet sind, im Freundeskreis, in der Familie. Und wir sollen auch dort Gottes Wort hineinsprechen. Und drittens, das ist wahrscheinlich der wichtigste Grund, wir lernen grundlegende Dinge kennen, die nicht nur mit dem Thema Ehe zu tun haben, und wir lernen Jesus auch besser kennen. Und also es lohnt sich, dabei zu bleiben. Bevor wir den Text lesen, möchte ich noch mit uns beten. Herr Jesus, wir blicken auf deine Worte, die du der versammelten Menge damals gesagt hast. Und wir wollen dich jetzt bitten, dass du durch diesen Text auch zu uns sprichst, dass wir erkennen, welche Bedeutung deine Worte für uns haben. Möge der Heilige Geist uns die Dinge aufschließen, dass wir verstehen und erkennen, wo wir Veränderung brauchen, Herr. Amen. Lasst uns gemeinsam den Text lesen, Matthäus 5, die Verse 27 bis 32. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass es eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in der Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Soweit Gottes Wort. Drastische Worte, die vielleicht zunächst irritieren, schauen wir uns den Text genauer an. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Jesus selber spricht, wer ist ihr? Das sind die Zuhörer der Bergpredigt, sind seine Jünger und eine große Volksmenge, Juden und Heiden. Und dann, das gesagt ist, das hört sich so beiläufig an, kein Geringerer als Gott selbst hat das gesagt. Das ist das siebte Gebot, das wir in 2. Mose im Alten Testament 20,14 lesen. Du sollst nicht Ehe brechen. Und dann, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Ich aber sage euch, kann nur jemand sagen, der Macht und Autorität hat. Wenn ich euch sagen würde, Gottes Wort sagt dies, ich sage euch aber, dann würdet ihr zu Recht sagen, nee, Michael, nee, das ist falsch. Du hast nicht die Autorität, dich darüber zu stellen. Jesus hat die Autorität, er ist Gott selbst. Und nachdem Jesus im Abschnitt davor aufgezeigt hat, wo das Brechen des Gebots, du sollst nicht töten, beginnt, tut er das Gleiche jetzt mit dem Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Und er weitet es aus, es beginnt mit Blicken. Wie ist das jetzt gemeint? Stellt euch vor, ihr fahrt U-Bahn, es setzt sich eine attraktive Frau oder ein attraktiver Mann direkt euch gegenüber. Sollen wir die Augen zumachen und die Station verpassen, wo wir aussteigen? Sollen wir den Kopf wegdrehen, wegrennen, dass alle sich wundern, was ist mit dem oder der los? Nein. Wichtig ist hier das Wort begehren. Sie anzieht, sie zu begehren. Begehren meint so viel wie starkes Verlangen haben, etwas haben wollen. Und ich kann jemand sehr wohl anschauen, aber entscheidend ist meine Herzenshaltung. Ich kann mit einem Herzen der Begierde, dem Verlangen Raum geben, die Blicke intensivieren oder bestimmte Vorstellungen zulassen. Oder ich kann mit einem Herzen der Liebe für Jesus und meine Ehefrau dem keinen Raum geben. Die Herzenshaltung ist entscheidend. Jesus sagt, Ehebruch beginnt im Herzen. Dann lesen wir weiter. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Oh, krasse Worte. Ist das wörtlich zu nehmen? Wir haben jetzt hier neben den Blicken das Auge verführt, auch körperlichen Kontakt durch die Hand, die verführt. Und ist das jetzt ein Aufruf zur Selbstverletzung, um ja, den Rest irgendwie vom Körper zu retten? Wie ist das gemeint? Jesus gebraucht hier drastische Worte, um aufzuzeigen, dass es mit der Sünde sehr ernst meint und Sünde Konsequenzen hat. Wir werden danach noch drauf zu sprechen kommen. Wir sollen im Kampf gegen die Sünde bis zum Äußersten gehen. Und die Aufforderung zum Ausreißen des Auges und Abhaken der Hand sind aber dabei nicht wörtlich zu nehmen. Wir haben bedacht, dass Ehebruch im Herzen beginnt. Ohne Herzensveränderung würde das Problem der falschen Begierde ja weiter bestehen und auch immer wieder geschehen. Das heißt, wenn wir das wörtlich tun würden, unser Auge ausreißen, unsere Hand abhacken ohne Herzensänderung, dann müssten wir das immer wieder tun. Also wir brauchen nicht weniger Augen, weniger Hände, sondern wir brauchen eine Veränderung im Herzen. Als zweites spricht Jesus dann das Thema Scheidung an. Lest mit mir die beiden weiteren Verse. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruch, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Jesus konkretisiert hier einen zulässigen Grund für eine Ehescheidung. Ehebruch, in manchen Übersetzungen steht auch Unzucht, in manchen auch Untreue. Was ist gemeint? Porneia, das ist die sexuelle Vereinigung eines Ehepartners mit einer anderen Person als dem eigenen Ehepartner. Und gerade der letzte Teil vom Vers 32 ist vielleicht ein bisschen missverständlich. Ich hatte oder musste es mehrfach lesen. Wer bricht jetzt hier genau die Ehe? Im Alten Testament gab es auch strenge Regeln für Ehescheidung und die angesprochene Regel findet sich in 5. Mose 24, 1 bis 3. Wir werden die nachher noch zusammen lesen. Und diese wurde so verwendet, dass es zu unrechtmäßigen Scheidungen kam. Und Jesus schiebt dem hier einen Riegel vor. Denn in beiden Fällen besteht die Ehe vor Gott weiter, da ein illegitimer, ein sich selbst zurechtgelegter Grund zum Überreichen der Scheidungspapiere geführt hat. Wenn die unrechtmäßig geschiedene Frau dann eine neue Beziehung eingeht, erst dann bricht sie durch die Vereinigung mit dem neuen Mann die Ehe. Genauso ist es, wenn jemand eine Geschiedene heiratet, die aus Gottes Sicht eigentlich noch verheiratet ist, also die Ehe ist noch intakt, dann bricht derjenige erst dann die bestehende Ehe. Lesen wir den Text 5. Mose 24, 1 bis 3, oder wer mitlesen möchte, ich lese es auch vor. Wenn 5. Mose 24, 1 bis 3, wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Hause entlässt, und wenn sie dann aus seinem Hause gegangen ist und hingeht und wird eines anderen Frau und dieser andere Mann ihrer auch überdrüssig wird und einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt und sie einem Haus entlässt oder wenn dieser andere Mensch stirbt, der sie sich zur Frau genommen hatte, jetzt kommt der entscheidende Satz, so kann sie ihr erster Mann, der sie entließ, nicht wieder zur Frau nehmen, nachdem sie unrein geworden ist, denn solches ist ein Greuel vor dem Herrn. auf dass du nicht Sünde über das Land bringst, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gegeben hat. Es geht also hier konkret um den Fall, dass ein Mann seine Frau nach Scheidung und Beziehung zu einem anderen Mann wieder als Ehefrau zurücknehmen möchte. Und Gott sagt hier, nein, das ist ein Gräuel, das geht nicht. Zur Zeit Jesu wurde aber nur gelesen, wenn ich etwas Schändliches an meiner Ehefrau finde, dann soll und kann ich ihr Scheidungspapiere überreichen. Und schändlich wurde sehr weit ausgelegt. Die Botschaft von Jesu Worten ist hier keine Scheidung, wenn kein Ehebruch vorliegt. Ein anderer vorgeschobener Grund für eine Ehescheidung führt gerade erst zum Ehebruch. Und keine Verdrehung von Gottes Geboten oder Eigeninterpretation von Gottes Geboten. Auch heute lassen sich Christen scheiden, auch wenn kein tatsächlicher Ehebruch vorliegt. Und auch heute tendieren wir dazu, uns Dinge so zurechtzulegen, dass wir meinen, sie passen schon irgendwie zu Gottes Geboten, aber sie tun es eben nicht. An der Stelle ist vielleicht gut, einen kurzen Blick zu werfen, warum ist Jesus die Ehe oder der Halt der Ehe eigentlich so wichtig? Zwei Gedanken dazu. Erstens lesen wir in Markus 10, Vers 9, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Wenn wir den Ehebund als von Gott zusammengefügt, als Gottes guten Plan betrachten und nicht etwas, was wir nur oder zwei Menschen miteinander ausgemacht haben, wird es uns vielleicht etwas klarer. Und es hilft auch sehr, wenn wir uns vor Augen führen, dass die Ehe im Alten Testament die Treue von Israel zu Gott widerspiegeln sollte und diese Treue ist unzertrennbar und im Neuen Testament die Treue von Jesus zur Gemeinde widerspiegeln sollte. Wir lesen das in Epheser 5, 22 und 23, wer das nach dem Gottesdienst lesen möchte, Epheser 5, 22, 23. Wird Christus jedes Verhältnis zwischen sich und seiner Gemeinde brechen? Absolut nicht. Werden wir jemals von der Liebe Gottes getrennt werden? Niemals. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer 8, 38 und 39. Da die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde dauerhaft ist, soll auch die menschliche Ehe dauerhaft sein. Vielleicht denken wir über die Ehe oft nicht in dieser Dimension und beziehen sie eher nur auf uns oder auf zwei Menschen. Die biblischen Regelungen zur Scheidung sind daher immer nur als Notverordnung zu verstehen für Situationen, in denen der zeugnishafte Charakter der Ehe Schaden genommen hat. Deswegen gibt es diese Ausnahmen, die eigentlich nicht Gottes Willen entsprechen. Gottes Wille für die Ehe, die eine lebenslange Einheit sein sollte und erst mit dem Tod eines Ehepartners endet, nach 1. Korinther 7, 39. Wie lauten jetzt diese Notverordnungen? Die eine haben wir gelesen, wenn beide Ehepartner gläubig sind, ist Scheidung legitimiert bei Unzucht, Matthäus 5, 32. Das heißt, also eine Scheidung ist dann legitimiert, wenn bereits Ehebruch durch Unzucht vorliegt. Aber dabei ist es wichtig, dass erfolgter Ehebruch eine Scheidung nicht zwingend nach sich ziehen muss, sondern ganz im Gegenteil, es soll versucht werden, Schuld zu bekennen, Sünde zu vergeben und die Ehe dann fortzusetzen. Dann gibt es noch einen zweiten Grund. In einer Mischehe, Entlassung durch den Ungläubigen nach 1. Korinther 7, 15. Das heißt, wenn in einer bestehenden Ehe ein Partner zum Glauben gekommen ist und der andere Nichtgläubige möchte sich aus diesem Grund trennen, so soll das gewährt werden. Das sind die beiden Notverordnungen sozusagen. Was bedeutet das jetzt für uns? Einige praktische Aspekte haben wir schon kurz jeweils betrachtet, aber wenn wir wieder zurück zur Bergpredigt als Ganzes kommen, dann beschreiben die Ausführungen zur Ehe, aber auch die anderen Ausführungen davor und danach, die Herzenshaltung und die Lebenseinstellung, die wir als Christen haben sollten. Das ist der Idealzustand quasi, es ist das Königreich des Himmels und wie es einmal sein wird. Wir erkennen aber schnell, dass wir das nicht vollkommen so leben. Der Einzige, der das perfekt gelebt hat, ist Jesus selbst. Und von daher zeigen uns die Worte auch, dass wir wahrscheinlich diese Gebote immer wieder brechen. Jesus sagt deutlich, was die erwartet, die dieses Gebot oder die Gebote brechen. Vers 29 und 30, wir hatten das gelesen. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Ewiger Tod, Verdammnis, Trennung von Gott. Und so zeigen uns diese Worte, wie dringend wir einen Retter, wie dringend wir Jesus brauchen. Er hat unsere Übertretungen ans Kreuz getragen und wir sind von vor Gott nicht mehr schuldig. Jesus hat die Gebote zu 100% erfüllt und alle, die an ihn glauben, werden nicht bestraft. Denn Jesus hat unsere Strafe ans Kreuz getragen. Wir haben im Abendmahl heute Morgen dran gedacht, werden Karfreitag das auch auf besondere Weise tun. Aber unser Ziel sollte doch sein, die Gebote weiter ernst zu nehmen und uns so zu verhalten, denn es entspricht Gottes Willen. Gnade heißt, dass wir, also die Gnade, dass nicht wir, sondern Jesus unsere Strafe bezahlt hat, meint nicht, dass es jetzt egal ist, wie wir uns verhalten. Die Gnade meint, dass wir unser neues Leben und unsere Freiheit unverdient geschenkt bekommen haben. Und das sollte uns erst recht motivieren, alles dran zu setzen, dass wir so leben, wie es Gott gefällt. Alles dran zu setzen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Die Frage ist, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das? Wir brauchen eine Herzensänderung, ein Herz, das gute Früchte hervorbringt. Das Einhalten von Regeln und Geboten allein wird nicht funktionieren. Aber wie geschieht das? Zuallererst ist es nichts, was wir tun müssen, um Gott zu gefallen, damit uns Gott liebt oder damit wir gerecht irgendwie vor Gott sind, sondern weil uns Gott liebt, weil Jesus als Gerechter für uns Ungerechte gestorben ist, sollen und dürfen unsere Herzen verändert werden. Und das geschieht auf verschiedene miteinander verbundene Art und Weise. Ich möchte 5 Punkte erwähnen, die zur Herzensänderung führen. Wir werden sehen, dass fast alles von Gott kommt, dass wir aber dabei auch eine aktive Rolle haben und einnehmen sollen. Und ja, die Punkte gelten genauso für mich wie für uns alle. Punkt 1, Herzensveränderung geschieht durch Gottes Eingreifen. Die Bibel zeigt klar, dass wahre Herzensänderung von Gott ausgeht und nicht durch menschliche Anstrengung möglich ist. Gott verheißt, das harte Herz zu entfernen und ein neues, empfindsames Herz zu schenken. Wir lesen das in Hesekiel 36, 26. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Herzensänderung geschieht durch Gottes Eingreifen. Zweitens, Herzensveränderung geschieht durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist bewirkt innere Erneuerung, öffnet unser Herz für Gottes Wahrheit und gibt auch Kraft, anders zu leben. Jeder Christ hat bei seiner Bekehrung den Heiligen Geist empfangen, egal ob wir das bewusst wahrgenommen haben oder nicht. Und durch seinen Geist wirkt Gott in uns und er versetzt und durch ihn versetzt uns Gott in die Lage, auch immer mehr nach seinen Geboten zu leben. Und dabei überführt uns der Heilige Geist auch immer wieder von Sünde. Unsere Aufgabe ist, dem Raum zu geben. Wir können danach fragen, was ist Gottes Wille und schauen, wie sind unsere Taten, wie sind unsere Worte, wie sind unsere Gedanken und stimmt das überein? Und so kann uns der Heilige Geist dann auch zur Buße führen. Das ist der nächste Punkt. Herzensveränderung geschieht durch Buße und Umkehr. Wir sind dazu aufgerufen, Schuld zu erkennen, zu bekennen und umzukehren. Und wahre Buße ist mehr als nur die momentane Reue über eine Sünde. Wir haben im Rahmen der Predigtreihe auch über die falsche Reue von Saul gehört, der nur Angst vor den Konsequenzen hatte. Buße bedeutet, umzudenken und von nun an auch anders zu leben. Nimm dir Zeit dafür, wirklich deine Sünden vor Gott zu bekennen. Und es kann hilfreich sein, auch das mit jemand anderem zu tun und gemeinsam zu überlegen, wie konkret Umkehr aussehen kann, in welchen Situationen du besonders herausgefordert bist, mit Blicken und Gedanken zum Beispiel die Ehe zu brechen. Wie kannst du diese Situation meiden oder besser bewältigen? Viertens, Herzensveränderung geschieht durch den Glauben an Jesus Christus und eine innige Beziehung mit Jesus Christus. Der Glaube an Jesus ist der Schlüssel, um das neue Leben und ein verändertes Herz zu empfangen. Durch die Beziehung zu Jesus werden wir innerlich erneuert und nur durch Jesus können wir unseren Ehepartner auch richtig lieben. Wir sollen immer wieder auf ihn hören und auf ihn schauen. Und dabei ist er sowohl unser Retter als auch unser Vorbild, der uns zeigt, wie wir lieben sollen. Fünftens, Herzensveränderung geschieht durch das Hören und Annehmen von Gottes Wort. Gottes Wort hat Kraft, Herzen zu verändern und Gedanken zu erneuern. Das Wort kommt von Gott, aber hören oder lesen müssen wir es. Das ist wieder der aktive Teil. In Hebräer 4,12 lesen wir, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Deswegen sollten wir viel auf Gottes Wort hören und wir sollten es nicht mal schnell eben lesen, sondern wirklich zu uns sprechen lassen. So wie Psalm 1 sagt, wir sollten darüber nachsinnen, Tag und Nacht oder zumindest mehr, als wir es jetzt sicher oder ich tue. So entfaltet Gottes Wort dann wirkliche Kraft, verändert Herzen und erneuert Gedanken. Wir kommen zum Abschluss. Was können wir mitnehmen? Erstens, du sollst nicht Ehe brechen. Blicke der Begierde bedeuten bereits Ehebruch im Herzen. Zweitens, du sollst nicht Ehe brechen aufgrund einer Scheidung mit einem nicht legitimen Grund und so Gottes Gebote nicht richtig achten. Dazu brauchen wir eine Herzensänderung. Das ist einerseits Gottes Werk, andererseits sollten wir auch dem Heiligen Geist Raum geben. Lasst uns unsere Schuld bekennen und umkehren. Lasst uns hinterfragen, in welchen Bereichen wir oder du weiter wachsen willst. Lasst uns Gottes Wort hören, annehmen und halten. Und lasst uns auf Jesus blicken, ihm zuwenden und die Beziehung zu ihm vertiefen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, wir schauen auf dich. Du zeigst uns, wie wir leben sollen und wir erkennen, dass wir dich so dringend brauchen als Retter, als Erlöser. Und wir danken dir dafür, dass du unsere Schuld ans Kreuz getragen hast. Auch die für jeden begangenen Ehebruch im Herzen und für jede Missachtung deiner Gebote. Und Herr, wir bitten um Vergebung, da wo wir deinen guten Willen missachtet haben und eigene Wege gegangen sind. Wir bekennen dir unsere Schuld. Bewahre uns, dass nicht falsche Begierde unser Herz erfüllt, sondern die Liebe zu dir, dass wir uns deine Worte zu Herzen nehmen und auch danach leben. Wir wollen immer mehr so leben, wie du es uns in der Bergpredigt auch jetzt beschrieben hast. Wir beten für alle Ehen der Gemeinde, Herr, alle gegenwärtigen, alle zukünftigen, dass du sie bewahrst und dort, wo Schwierigkeiten sind, Einheit und Frieden schenkst. In Jesu Namen. Amen.